Ja, die kommenden Tage beschäftigt sich der Landtag in Sachsen mit dem Haushalt. Ein Gegenstand, den wir hier mehrfach besprochen haben, wollen wir jetzt noch mal ein Stückchen vertiefen, nämlich die Frage der Förderung freier Schulen. Dazu begrüße ich jetzt hier im Studio Patrick Schreiber von der CDU-Fraktion im Landtag. Hallo.
Hallo.
Ja, wir haben, wie gesagt, schon mehrfach darüber gesprochen. Deswegen werden es die einen oder anderen Hörerinnen noch in den Ohren haben. Es geht darum, die Förderung von Schulen in freien Trägerschaften. Dazu gehören konfessionell gebundene Schulen. Dazu gehören Schulen, die von Elterninitiativen gegründet werden. Dazu gehören solche großen Geschichten wie Waldorfschule und so weiter. Also ein ganz buntes und ideologisch sehr vielfältiges Milieu existiert da. Und es existiert jetzt die Idee, die Förderung von momentan 95% auf 84%, 94% auf 85% runterzufahren, was zu einiger Bestürzung und auch einer ganzen Masse von Lautäußerungen von Seiten freier Schulen, auch von Seiten der Bischöfe und so weiter geführt hat. Vielleicht könntest du uns noch mal kurz versuchen zu erklären, worum geht's bei der ganzen Geschichte? Was soll eigentlich damit erreicht werden?
Also ich berichtige dich ungern, aber es geht, also ich glaube, die freien Schulen hätten sich gefreut, wenn sie 94% Förderung bekommen hätten bisher. Es geht um die Kürzung von derzeit 90% Personalkosten auf 80%. Also man redet immer von diesem Faktor 0,9 auf 0,8. Immer gemessen an den Ausgaben, die der Staat sozusagen für einen Schüler hat im staatlichen Schulsystem. Und die Schulen bekommen eben bisher im Personalkostenbereich dort gemessen an den Ausgaben für einen Schüler im staatlichen System bisher 90% gefördert und sollen künftig 80% gefördert bekommen. Zum Zweiten geht es um die Erstattung des Schulgeldes für sozial schwächer gestellte Familien. Dort sind wir als Bundesland Sachsen derzeit die einzigen, gemeinsam mit Bayern, die einzigen beiden Bundesländern, wo es das noch gibt. Das ist sozusagen ein Sonderplus, wenn man das so nennen kann, aus dem Grund, dass die freien Schulen, um überhaupt in die staatliche Förderung zu kommen, sowieso das sogenannte Sonderungsverbot einhalten müssen. Das heißt, sie müssen ihre Schulgelder so gestalten, dass es letzten Endes keine soziale Auslese dabei geben kann. Wir sind derzeit im Landtag in den Haushaltsdiskussionen. Das heißt, es liegt der Entwurf, der Vorschlag der Staatsregierung vor und wir sind jetzt in den Fraktionen dabei, das zu diskutieren. Ein Punkt ist eben diese Herabsenkung des Faktors und des Schulgeldes, der Schulgelderstattung und da ist noch viel Bewegung drin. Ich würde es nicht unbedingt nur verkaufen als Haushaltskonsolidierung, weil es einfach so ist, dass wir von derzeit oder von im Jahr 2000 103 Millionen auf mittlerweile 198 Millionen Euro gekommen sind, die wir für den freien Schulbereich ausgeben. Das ist eine Menge Geld. Das hat sich auch gelohnt, das muss man deutlich sagen, dieses Geld zu investieren. Aber was eben in den letzten Jahren gerade im flachen Land zunehmend sozusagen gekommen ist, ist, dass viele freie Schulen dort entstanden sind, wo staatliche Schulen geschlossen worden sind.
Und nun müsste man ja jetzt dagegen halten, wenn eben tatsächlich, das muss man jetzt einfach nochmal als Echo wieder reinholen ins Gehirn, 90%, ich dachte, es würden gar 94% der Aufwendung für einen Schüler oder eine Schülerin an der staatlichen Schule in freien Trägerschaften vom Staat investiert wird, heißt das ja, dass sozusagen Schüler an freien Schulen den Staat billiger kommen als Schüler an staatlichen Schulen. Und das ist ja auch das, was ich jetzt sozusagen als, ich stelle mich da einfach mal in die Rolle des Betroffenen. Ich habe selbst Kinder an der freien Alternativschule. Wenn man das von innen her sieht, ist es ja eben in der Tat so, dass das ganze Plus, was man an freien Schulen erlebt, die Offenheit der pädagogischen Konzepte, die Vielfalt, der großartige Betreuungsschlüssel beispielsweise für Kinder, den erreicht man eben beispielsweise durch massive Eigenleistungen seitens der Elternschaft, dass die dort Projekte veranstalten, dass die Eltern Unterricht machen und so weiter. Dass die eine ganze Masse auffangen, was irgendwie ja, wofür kein Geld da ist, und bis hin, dass eben jetzt wir versuchen, uns auch mal irgendwie ein Schulhaus zu gönnen und nicht bloß in der Büroetage in den Robotron-Gebäuden dahin zu vegetieren, und legen da irgendwie Eigenanteile auf den Tisch, wo manche hier wahrscheinlich die Ohren anlegen würden, wenn sie erfahren würden, was wir da zusammenbringen müssen, um überhaupt kreditfähig zu werden, um uns da irgendwie ein Schulhaus nicht nur zu kaufen, sondern auch zu finanzieren.
Ja. Also grundsätzlich hast du recht. Ich würde es nie so bezeichnen, dass jetzt der freie Schüler, sage ich jetzt mal, den Staat billiger kommt. Ich denke, das ist eine falsche Ausdrucksweise. Fakt ist eins, und wir haben das auch immer unterstützt von Anfang an, also kurz nach der Wiedervereinigung in den Anfang, Mitte der 90er Jahre ging das ja los, so diese Bewegung der Gründung von freien Schulen. Viele weisen jetzt auch zu Recht darauf hin, dass letzten Endes auch, dass sie dafür beispielsweise auch 89 auf die Straße gegangen sind. Und ich denke, unser Ziel ist es, und deswegen wirklich die Betonung darauf, wir sind an der Stelle in der Diskussion, unser Ziel ist es natürlich, die freien Schulen, die ohne Frage super existieren, also super existieren im Sinne von eine super Arbeit machen, dort auch nicht zu gefährden. Das ist ganz klar. Fakt ist eins, die freie Schule ist nach wie vor eine Ersatzschule zur staatlichen Schule, so ist sie auch grundgesetzlich geregelt. Fakt ist, es ist immer, liegt immer im Ermessen der Eltern, ob sie ihr Kind im staatlichen System in die Schule stecken oder ob sie es in eine freie Schule geben. Niemand zwingt Eltern dazu, ihr Kind an eine freie Schule zu geben. Und ein weiterer Fakt ist, dass Elterninitiativen beispielsweise von vornherein die Bedingungen kennen, unter welchen sie eine freie Schule gründen. Und ja, von vornherein wissen, dass sie letzten Endes über viel, viel Engagement erstmal dazu beitragen müssen und auch späterhin weiterhin das Engagement so halten, dass die Schule erfolgreich wird. Das macht diese Schulen im Übrigen auch so besonders. Also wenn das alles so gleichgesetzt wäre zum staatlichen System, ich glaube, dann wäre es an der Stelle auch nichts Besonderes mehr, wo eben auch Eltern unheimlich viel Leistung geben, die gerne geben, die von ihnen aber auch verlangt wird.
Ja, richtig. Bloß, also was ich jetzt sozusagen dort nicht verstehe, ist, wie gesagt, das Spektrum freier Schulen ist breit. Da gibt es Berufsschulbildung, da gibt es einen Haufen Probleme. Wir sprachen schon darüber im ländlichen Bereich, dass Schulen mit zu geringen Schülerzahlen geschlossen werden, dort wieder freie Schulen entstehen und so weiter. Aber wenn ich mich jetzt einfach mal nur an den Finanzierungsschlüssel halte und sage, okay, das ist ja nicht nur das, dass der Finanzierungsschlüssel so funktioniert, sondern bisher ist es so, dass freie Schulen müssen in der Anerkennungsphase, die momentan 4 Jahre ist, drei Jahre ist, die Finanzen für das Personal selbst aufbringen und bekommen da gar nichts. Das haben wir als freie Alternativschule gerade hinter uns. Diese Phase der Mittelschulanerkennung, das hat einen Haufen Lack gekostet, weil letztendlich wird es rausgespart aus den Gehältern der Angestellten, die sozusagen sich dort solidarisch verhalten mit den anderen Angestellten, und wird es eben über Zusatzbeiträge zum Schulgeld einfach so mobilisiert, ja. Und das sind natürlich unglaubliche Ausgaben. Und wenn dieser Zeitraum jetzt noch hochgesetzt wird, dann geht's ja eben nicht nur um diesen Schlüssel, der schon fraglich ist. Warum sollen nicht eigentlich Schülerinnen, egal an was für eine Schule sie gehen, nach einem gleichen Satz gefördert werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Wartezeit, das muss man alles ein bisschen voneinander trennen. Also zum einen muss man mal die Diskussion auch jetzt trennen. Wir reden derzeit auch bei der Absenkung der Förderung nicht über den berufsbildenden Bereich, sondern wir reden dort rein über den allgemeinbildenden Bereich. Der berufsbildende Bereich ist im Übrigen seit 2 oder 3 Jahren schon bei 80% Personalförderung. Und trotzdem, sage ich mal, gibt es weiterhin zusätzliche berufsbildende Schulen. Die haben auch ganz andere Beiträge und ganz andere Schulgelder, und es werden dort auch künftig wahrscheinlich wieder weniger werden, einfach weil die Kinderzahlen, die jetzt sozusagen den berufsbildenden Bereich, also die nicht geborenen Kinder, die jetzt den berufsbildenden Bereich erreicht hätten, eben einfach nie da sind. Aus dem Grund geht jetzt auch in diesem Bereich, gehen die Schülerzahlen deutlich zurück. Bei der Wartezeit im allgemeinbildenden Bereich, da steckt eine relativ einfache Logik dahinter, auch wenn sie vielleicht für eine Schule wie in Dresden, ich würde behaupten, etwas unfairer ist als wie eine Schule auf dem flachen Land. Wir müssen einfach sehen, eine Grundschule hat im Zweifel 4 Schuljahre, sei denn ein Kind bleibt irgendwo in dieser Zeit mal sitzen oder so. Aber normalerweise läuft dort ein Schulzyklus 4 Jahre, dann ist ein Zug im Prinzip komplett durch. Wenn ich jetzt kommen würde und in einem flachen Land irgendwo wird die Schule geschlossen, weil in diesem Dorf oder in dieser Kleinstadt irgendwie bloß noch 15 Kinder oder 10 Kinder eingeschult werden pro Jahr, und ich auf Dauer eben keine einzügige beziehungsweise eine Grundschule mit 5 Kinder pro Klasse halten kann, und es entsteht im gleichen Gebäude nur ein halbes Jahr später zum neuen Schuljahr oder wie auch immer eine freie Schule, dann muss diese freie Schule erstmal zeigen, dass sie überhaupt sozusagen mit allem drum und dran den Willen hat, auch diese 4 Jahre oder bisher waren es 3, aber diese 4 Jahre zu überleben. Also das heißt, es kann nicht bloß, weil ein paar Eltern kommen, die jetzt sagen, ich will mein Kind nicht in die Schule im nächsten Ort schaffen und das Kind ist jetzt in der 2. Klasse, dann kann es nicht sein, dass das Kind dann sozusagen 3 Jahre oder nach 2 Jahre später dann nach der 4. Klasse aus der Schule rausgeht und im Prinzip diese Schule von Anfang an gefördert wird, ohne eine Perspektive zu haben, weil nichts nachkommt. Und deswegen sagt man von vornherein, die Schule muss erstmal nachweisen über diese Wartefrist, dass sie auch wirklich auf Dauer angelegt ist. Also dass es nicht bloß ein kurzzeitiges Projekt mal ist für 3, 4 Eltern, die da im Ort wohnen und ihre Kinder eben gern da im Ort in die Schule schicken wollen, sondern dass es wirklich eine auf Dauer angelegte Initiative ist. Ich muss auch deutlich sagen, diese Wartefristen, die gibt es bundesweit, also die ist nicht so, dass das eine sächsische Besonderheit ist. Und wenn man ehrlich ist und in den Diskussionen genau zuhört, dann wehrt sich im freien Schulenbereich auch niemand wirklich gegen diese Wartezeit. Die Frage ist nur der Zeitraum. Also wie lange ist diese Wartezeit? Es gibt dort einen Ermessensspielraum. Es gibt in Bayern ein Gerichtsurteil, da gab es mal 6 Jahre Wartezeit. Da hat das Gericht gesagt, das ist zu viel. Es gibt Bundesländer, die haben 5 Jahre Wartezeit. Das ist okay. Wir hatten bis vor 2 Jahren 4 Wartezeit. Haben dann abgesenkt auf 3. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so das Problem.
Naja, in dem Fall, wo es sozusagen von den Eltern irgendwie bezahlt werden muss, ist es schon das Problem. Ich denke, das führt genau nochmal auf diesen eigentlich meiner Meinung nach die bitterste Pille dessen, was hier aktuell diskutiert wird, nämlich die Streichung der Zuschüsse zum Schulgeld für Kinder aus eher sozial schwächeren Familien. An der Schule, wo ich bin, ist es so, dass die überwiegende Mehrheit der Eltern entweder knapp über dem Limit ist, wo es überhaupt dran geht, Schulgeld zu zahlen, oder eben solche Zuschüsse bekommt. Und dort wird es sowas natürlich wird es existenziell. Also das wird dann schlicht und einfach dazu führen, dass eine große Gruppe von jungen Menschen dort nicht mehr beschult werden kann.
Darf ich fragen, was du Schulgeld zahlst für deine Kinder?
Nur 60 Euro pro Kind und Monat.
Mhm. Okay. Ne?
Also so, und das ist ja nicht alles, sondern da gibt es ja noch zusätzlich Förderbeiträge, die eben nach einem System ermittelt werden, wo Leute ihre eigene Belastbarkeit irgendwie darstellen und dann dort irgendwie noch darüber hinaus. Also es ist nicht kostenlos, ein Kind an eine freie Schule zu bringen.
Das ist völlig richtig.
Na? Und das sind natürlich unglaubliche Mehrkosten, die dort entstehen. Und wie gesagt, wenn man solche Sachen wie, dass wir aus der Schulbauförderung zwar nicht rausgeflogen sind in dem Sinne, dass wir prinzipiell nicht antragsberechtigt wären, aber wir bekommen kein Geld zu dem Zeitpunkt, wo wir irgendwie...
Also die freie Waldorfschule bekommt Geld für.
Ja, aber das sind natürlich eben genau, das ist ja genau der Unterschied, der tatsächlich zwischen Schulen besteht. Die einen sind halt in einem ziemlich großen Geflecht und da ist auch irgendwie ein bisschen Geld da bei den konfessionell gebundenen Schulen. Die können sowas eher ausgleichen als die kleinen elterninitiativ getragenen Projekte wie Laborschule oder FAS oder auch Montessori-Schule.
Ja? Also ich will da wirklich eigentlich gar keine Grundsatzdiskussion führen. Das Problem ist bloß, man muss einfach auch, wenn man sich dazu entscheidet, was anderes, was Besonderes zu machen. Das heißt, die Entscheidung von Eltern, gehen wir vom Grundstock an, die sagen, wir sind jetzt bereit, wir gründen eine eigene Schule. Das heißt, wir wollen sozusagen was Eigenes tun. Wir wollen das eigene Risiko eingehen. Das Risiko beginnt mit der Wartezeit. Das muss man ganz deutlich sagen. Aber dieses Risiko muss man auch bereit sein, sozusagen einzugehen. Und dann, was die Sanierung angeht, dann läuft beispielsweise vieles über Erbbaupachtverträge. Also das heißt, dann ist natürlich auch derjenige, der diese Schule betreibt und der im Zweifel über einen Erbbaupachtvertrag von der Stadt dieses Grundstück bekommt, teilweise für einen ganz, ganz schmalen Taler, dann dann muss man aber auch sozusagen bereit sein, wenn man es selber machen will, auch selber beispielsweise für Sanierungsmaßnahmen etc. pp. Aufzukommen.
Ja, die gut, Stadt, aber die da Stadt, sprechen wir von Millionen.
Die Stadt, ja, na sicher sprechen wir von Millionen.
Einigen.
Aber man muss an der Stelle auch deutlich sagen, wir haben die Diskussion jetzt gerade auch über den Dresdner Haushalt, die Stadt hat zuerst mal die Verantwortung für ihre eigenen Schulgebäude, für ihr eigenes sozusagen System. Und da wissen wir in Dresden, dass dort ja immer noch Investitionsstau von ungefähr 600 Millionen ist. Da ist schon viel passiert in den vergangenen Jahren. Da hat man in den 90er Jahren vieles versäumt, das muss man auch ehrlich sagen. Aber was in den letzten, ich würde behaupten, 4 Jahren in Schulsanierung, in Kita-Investitionen geflossen ist, ich glaube, das ist fast beispielhaft für ganz Deutschland. Aber wenn natürlich ist es auch gut, wenn wir freie Schulen damit bedenken können, was auch passiert. Aber natürlich zuallererst sozusagen die eigenen Gebäude. Und jetzt würde ich gerne nochmal auf die Schulgelderstattung zurückkommen. Ich hatte schon gesagt, wir sind mit Bayern das einzige Bundesland, wo es das gibt.
Ja, aber Baden-Württemberg ist gerade in einem Gerichtsprozess, wo es darum um die Einführung geht.
Nee, Baden-Württemberg gab es einen Gerichtsprozess. Dort hat, da haben Eltern geklagt dagegen, dass sie 300 Euro Schulgeld zahlen sollten. Und dass es zwar eine Staffelung gab, aber dass die nächst niedrige Stufe bei 204 Euro war und es ansonsten keine weiteren Stufen gab. Und das Gerichtsurteil, was dort gefällt worden ist, erklärt eindeutig, dass ein zumutbares Schulgeld in Höhe von 150 Euro eingerichtet werden kann. Also Sie sehen sozusagen 150 Euro als Obergrenze für ein zumutbares Schulgeld. Natürlich kann man jetzt Sachsen und die Einkommensverhältnisse nicht unbedingt mit Baden-Württemberg vergleichen. Das ist gar keine Frage. Aber man muss auch deutlich sagen, die Schulgelder, die variieren in Sachsen von 25 Euro bis 125, 135 Euro. In diesem Spektrum bewegen wir uns. Ja. Und da muss ich deutlich sagen, es kann auch nicht sein, dass wir im flachen Land eine Schule haben, wo eben die Eltern dann bloß 25 Euro Schulgeld bezahlen, weil es dort eben am Ende auch gar nicht um ganz besondere tolle Projekte oder neue pädagogische Konzepte geht, sondern weil es einfach nur darum ging, die Schule im eigenen Dorf, in der eigenen Kleinstadt zu halten und eben nicht zu akzeptieren, dass es insgesamt nun mal weniger Schülerzahlen, also im Prinzip seit 1990 die Hälfte an Schülerzahlen gibt. Also ja, das heißt, es gibt klare Vorgaben, was ist ein zumutbares Schulgeld.
Aber letztendlich ist das da irgendwie auch durchaus ein passabler Anspruch, dass man sagt, ich möchte meine Schule bei mir im Dorf haben. Und vielleicht ist das ja sozusagen auch eine Reaktion, die letztendlich gar nicht so unideologisch daherkommt, wenn Leute eben mit der Konsequenz dieses dreigliedrigen Schulsystems, die dann dazu führt, dass sich irgendwo eine Schule nicht rechnet, weil man eben beispielsweise haben wir das ja auch bei uns hier im Kiez mit der 15. Schule, die nach Regierungspräsidiumsbeschluss entflochten werden muss, damit eben keine Grundschule und Mittelschule mehr in einem Gebäude ist und so weiter. Das ist ja letztendlich, jetzt sage ich mal, aus der Perspektive eines pädagogisch Interessierten und vielleicht gar noch reformpädagogisch Interessierten, ist es Stumpfsinn, was dort stattfindet. Und,
das ist aber nicht ideologisch entschieden worden, sondern das sind reine Platzprobleme. Und
richtig,
ich meine, die 15. Grundschule, die hat jetzt die Platzprobleme, weil wir in der Neustadt, wie auch in Gesamt-Dresden, unheimlich viele Geburten haben, Gott sei Dank. Und unter anderem hat die 15. Grundschule jetzt eben die Probleme, weil die Außenstelle der 30. im Hechtviertel, was früher mal die 15. Mittelschule hier auf der Görlitzer war, sozusagen dort noch mit im Gebäude ist. Also man kann an der Stelle eigentlich sagen, Gott sei Dank haben wir damals verhindert, dass die 15. Grundschule auch geschlossen wird. Die sollte nämlich auch geschlossen werden. Also das heißt, wir haben damals schon gesagt, lasst uns die mal offen, denn wir brauchen diese Plätze.
Ja, nochmal zurück zum Schulgeld. In der Konsequenz würde es heißen, dass eben gerade solche Projekte, die von kleinen Elterninitiativen getragen werden, 200 Schülerinnen gehen an die Schule, ja, dass die ihre Überlebensfähigkeit verlieren.
Ich frage mal, ist das nur eine Grundschule? Oder?
Nee, das ist eine bis zur Klasse 10. Also wir haben aktuell die erste Klasse 10, die dieses Jahr die Schule verlassen wird.
Also grundsätzlich, das ist mir nochmal ein wichtiger Aspekt, ist das A und O die Qualität an der Schule. Und deswegen muss man ganz deutlich sagen, ein Gymnasium, ein einzügiges Gymnasium, das heißt, wo es nur eine einzige Klasse gibt pro Klassenstufe, was irgendwann mal in der Klasse 11, Klasse 12 ankommt, kann nicht rein vom Spektrum der Leistungskurse, die beispielsweise angeboten angeboten werden. Kann nicht das Spektrum anbieten. Also ich selber war in der Roro, wir waren damals 15. Klassen und wir hatten einen Spanisch-Leistungskurs, wir hatten Biologie-Leistungskurse, wir hatten mehrere Mathe-Leistungskurse, wir hatten mehrere Deutsch-Leistungskurse, wir hatten Französisch-Leistungskurs, wir hatten Russisch-Leistungskurs, Englisch-Leistungskurs. Das heißt, diese Vielfalt und diese Breite auch in der Qualität kann ich mit einer Klasse im Zweifel mit 20 Schülern oder mit 22 Schülern, die kann ich überhaupt nie anbieten.
Und doch, das zeigen dir freie Schulen.
Aber
weil die das eben beispielsweise über Eltern mit abdecken.
Es gibt aber keine freie Schule, die mit 20 Schülern in der 11. und 12. Klasse macht. Das gibt's auch in Dresden nie. Und das habe ich auch noch nirgendwo gehört. Und jetzt nochmal zu der Frage des Haushalts und der Zustimmungsfähigkeit. Ich habe vorhin versucht, deutlich zu machen, wir befinden uns jetzt in dem Stadium, wo wir einen Vorschlag der Staatsregierung haben. Es wurde noch nie in Sachsen ein Haushalt 1:1 so beschlossen, wie ihn die Staatsregierung vorgelegt hat. Jetzt liegt der Ball beim Landtag. Das muss man voneinander trennen. Es gibt einen Vorschlag.
In dem du sitzt.
Genau deswegen in dem ich sitze. Wir und wir sind momentan, habe ich morgen früh um 8.30 Uhr die nächste Sitzung im Sozialbereich. Wir sind momentan dabei, über diesem Haushalt zu sitzen, darüber zu beraten, darüber auch Entscheidungen zu treffen, beispielsweise auch über das ganze Thema Schulhausbaumittel, wo ja auch die ganzen Kommunen sozusagen sich beschweren, dass der Freistaat dort nichts mehr zur Verfügung stellt. Wir sitzen momentan darüber. Das ist unheimlich viel Geld, was dort hin und her geschoben werden muss. Und am Ende im Dezember wird er beschlossen und es wird natürlich weit vor Dezember irgendwann klar sein, wie es bei dem Thema weitergeht. Ich will nur signalisieren, an der Stelle bei dem Thema freie Schulen wird sich definitiv noch einiges bewegen. Ich glaube, die Antwort
in dürfte, welche Richtung?
Natürlich, also ich verspreche prinzipiell nichts, weil das ist nie meine Art, irgendwelchen Leuten das zu sagen, was sie gern hören möchten. Ich will nur sagen, es ist dort Bewegung. Wenn ich sage Bewegung, dann bestimmt nie nach unten. Aber ich glaube, das müsste jetzt angekommen sein.
Ja. Gut. Gut. Wir sind auch angekommen. Wir sind 21 Uhr angekommen. Ich weiß gar nicht, wie es hier weitergeht, Flo.
Eigentlich mit Dynamo-Effekt, aber uneigentlich hat ihr einzelne Veranstaltungstipps. Was machen wir nun?
Wir können auch mal über freie Schulen weiterreden.
Wir können sozusagen noch eine Spur drinnen bleiben. Ich denke ja, dass es aberwitzig ist, also jetzt nochmal als grundsätzliches Argument, dass es aberwitzig ist, wenn man versucht, wenn man das jetzt so darstellt, von wegen wir sparen, um die Qualität an den freien Schulen zu sichern.
Nee, so habe ich das auch nie
dargestellt. Nee, aber so kommt es manchmal so ein bisschen daher, dass sozusagen, die müssen das erstmal zeigen, dass sie das können und so weiter. Ganz klar geht es dort an der Stelle um Finanzen. Und ich denke, dass es ein ganz wesentlicher Punkt sein müsste, eine durchgängige Finanzierung, unabhängig von der gewählten Schulform, eine identische Förderung zu machen. Egal, ob mein Kind an eine Staatsschule geht oder ob mein Kind an eine freie Schule geht. Weil letztendlich ist das Bildungssystem so angelegt in der Bundesrepublik, dass es die Möglichkeit geben muss, freie Schulen zu gründen. Und es muss auch möglich sein, die so zu gründen, dass es nicht nur einer Elite, weil das kann sich niemand wünschen. Es gibt ja solche Schulen, die nennen sich auch teilweise freie Schulen, die stehen auch unter Kritik, die sind auch nicht so, dass die sich jetzt ja allzu arg an den an irgendwelcher Bewegung beteiligen, weil denen das Schnuppe ist, die können ihren Eltern das Geld abnehmen.
Sie bekommen auch keine staatlichen Gelder, das ist der Unterschied, ne?
Dass sozusagen Privatschulen da, das ist nicht das, was wir uns wünschen können, sondern wir müssen uns da letztendlich wünschen, und da denke ich, ist die Leistung der freien Schulen eigentlich nie hoch genug einzuschätzen, dass in den vergangenen Jahren, in den vergangenen 15, 20 Jahren tatsächlich sich im Bildungswesen einiges geändert hat, trotz der Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, dass beispielsweise Leute verbeamtet waren, die es eigentlich nie hätten sein sollen, dass Leute Lehrerinnen existiert haben, die eigentlich jeder loswerden wollte und dann hat man auf die Rente gewartet und so weiter. Da hat sich ja sozusagen schon einiges jetzt in den letzten Jahren zum Positiven verändert. Wenn man so auch in die staatlichen Schulen guckt.
Also ich kann dir uneingeschränkt recht geben. Ich glaube, die freien Schulen, und dessen sind wir uns auch uneingeschränkt bewusst, die sind absolut auch der Motor für Innovation, beispielsweise im staatlichen Bildungssystem. Also ist mir auch wichtig zu sagen, was teilweise auch noch für ein Bild über das staatliche Schulsystem herrscht. es gibt immer schwarze Schafe. Es gibt schwarze Schafe im staatlichen System, es gibt schwarze Schafe bei den freien Schulen, die wird es immer geben. Aber was auch teilweise in den letzten Jahren an Leistungen und auch an, ich sag mal, innovativen Ideen im Bereich Pädagogik an staatlichen Schulen passiert ist, das ist unheimlich viel und das ist unheimlich toll und das ist auch ein Verdienst der freien Schulen, weil die letzten Endes über diese pädagogischen Konzepte, über diese Vielfalt auch einen Input ins staatliche System geben. Das ist unbenommen, das ist überhaupt keine Frage.
Die nehmen deswegen aber auch den Output des staatlichen Systems entgegen, indem sie frustrierte Lehrer auffangen, die sozusagen...
Wer fängt frustrierte Lehrer auf?
Das freie Schulen, ja.
Also ich muss mal
also
ehrlich
sagen...
Also
die keine Lust hatten mehr, also an ihrer Schule zu unterrichten.
Naja, ich muss... Ja gut, warum die Lust oder nicht Lust haben, an ihrer Schule zu unterrichten, weiß ich nie. Also der eins ist Fakt, Lehrer werden nicht schlecht bezahlt, gerade die Gymnasiallehrer beispielsweise können seit diesem Schuljahr, seit 1.8. wieder 100% arbeiten gehen, wenn sie es wollen. Ungefähr 51% nehmen das in Anspruch. 49% sagen, wir wollen weiterhin in Teilzeit gehen. Ein Gymnasiallehrer verdient in Sachsen relativ gut. Der verdient, ich sag mal, annähernd so viel wie ein Landtagsabgeordneter. Also auch dort gibt es viele sozusagen ja Missverständnisse in der Gesellschaft, wenn man das mal so sagen darf. Ich kenne eigentlich keinen gefrusteten Lehrer an einer freien Schule. Also die sind dann wahrscheinlich
an der freien Schule
dann
eben
sind
nicht.
Sie dann eben entfrustet. auch das ist für die Persönlichkeitsentwicklung des einzelnen Lehrers natürlich von Vorteil. Deswegen ist auch das gut, dass es freie Schulen gibt. Ne? Es ist überhaupt keine Frage. Also nochmal wirklich der Appell, wir wollen keine der bestehenden Schulen sozusagen in den Ruin stürzen. Wir sind uns der Verantwortung bewusst. Und deswegen nochmal, wir diskutieren momentan darüber, da ist Bewegung drin und wenn ich sage, es ist Bewegung drin, dann eindeutig die Bewegung nach oben. Was am Ende dabei rauskommt, ist auch klar und wenn wir über die Finanzierung reden, sprich die freien Schulen sollen genauso finanziert werden wie die staatlichen Schulen, dann behaupte ich einfach mal, es macht gerade den Reiz der freien Schule aus, dieses Engagement, wo ich mir denke, wenn das alles irgendwo wieder gleich ist, dann verliert auch die freie Schule irgendwann ihren Reiz. Und Fakt ist, das ist keine Rechtfertigung
dafür. Das muss man sich nie mit Erziehergehältern
anhören. Das ist keine Rechtfertigung dafür, sie unterschiedlich zu bezahlen. Ich will bloß auf die Auswirkungen aufmerksam machen. Und es geht nicht darum, irgendwas kaputt zu machen. Und der Verantwortung sind wir uns bewusst. Wir haben die freien Schulen immer unterstützt, wir haben sie immer gefördert, auch wenn an manchen Stellen vielleicht unterschiedliche Einstellungen zu bestimmten Dingen vorgeherrscht haben. Und der Verantwortung sind wir uns bewusst und deswegen wird es auch mit den freien Schulen weitergehen.
Okay, dann danke ich dir für das Gespräch, für das kurzfristige Kommen. Dann wünschen wir dem Landtag am Freitag weise Entscheidung.
Am Freitag? Wieso am Freitag?
Der Haushaltsausschuss sitzt ja am Freitag
bei sich. Ach, ne, die sitzen doch öfter. Also beschlossen wird das Ganze erst im Dezember.
Im Dezember, aber da werden ja sozusagen dann die maßgeblichen Vorlagen, die dann auch im Landtag so kursieren, rumgeschickt, oder?
Ja, aber noch nie am Freitag.
Nein.
Jetzt willst du hier den Patrick schon entlassen. Jetzt möchte ich der Techniker auch nochmal ein. Jetzt haben wir schon schamlos überzogen. Die Hörerinnen, die jetzt den Dynamo-Effekt erwartet haben, die möchte ich vertrösten. Das läuft dann ein andermal. Es wird rechtzeitig auf der Webseite bekannt gegeben, wo ja auch drauf stand, unter Vorbehalt. Das ist jetzt eingetreten. Jetzt frage ich mal den Stadtrat in dir. Den gibt's auch noch, richtig?
Den gibt's seit 2.9. nicht mehr.
Oh, dann frag
aber
ich
frag mal. Trotzdem.
Aber es ist in der Vergangenheit gewesen. Wie ist das gekommen? Es gibt ein Problem, was ich von verschiedenen Eltern gehört habe. In Friedrichstadt, da gibt's eine einzige Grundschule. Also da gibt's ja die Stadt ist in Schulbezirke aufgeteilt und Eltern können ihre Kinder erstmal prinzipiell in den Schulen anmelden, in dem Schulbezirk, wo sie wohnen. In der Neustadt hat man glücklicherweise die Lage, dass man da irgendwie zwischen 4 Schulen erstmal prinzipiell wählen kann und dass da 4 Schulen zum Schulbezirk gehören. Früher müssen das in Friedrichstadt auch mehrere Schulen gewesen sein. Jetzt gibt's nur noch eine. Und um die eine ist es, so wie man hört, nicht besonders gut bestellt. Also da gibt's viel Kritik an dem, wie da drin Unterricht gemacht wird. Also muss ein sehr autoritärer Ton herrschen, tralala. Ist nun ein Problem, weil ja auch sagen wir mal, in Friedrichstadt vielleicht auch ein bisschen die Eltern anders aufgestellt sind als in der Neustadt. Da sind vielleicht nicht so viele dabei, die sich da offensiv drum kümmern können, die drauf gucken, was da läuft. Wie ist das zustande gekommen, dass es dort nur eine einzige Schule gibt? Warum sind dort die Schulbezirke neu sortiert worden?
Also die Schulbezirke an sich es gab mal eine Neuordnung der Schulbezirke, das ist richtig. Aber ich glaube, das Problem der Friedrichstadt ist nie die Neuordnung der Schulbezirke, sondern das Problem der Friedrichstadt sind einfach die wenigen Einwohner mit Kindern. Und ich glaube, die Friedrichstadt ist bei dem Thema Schulschließung in Dresden im Rahmen sozusagen der eingebrochenen Bevölkerungszahlen oder Geburtenzahlen in den 90er Jahren irgendwo mit unter die Räder gekommen. Aufgrund dessen, also wenn man sich auch die heutige Friedrichstraße beispielsweise anguckt, die wunderschön saniert ist, dann waren das alles irgendwo, ich sag mal, alte kaputte Häuser, Abbruchbuden, wo keiner gewohnt hat. Die Schäferstraße ist am Ende irgendwo leergezogen. Also die Kinder in diesem Stadtteil waren echt nie mehr da. Wir haben jetzt eine umgekehrte Entwicklung. Die Friedrichstadt ist Stadtentwicklungsgebiet, also Stadterneuerungsgebiet, so wie beispielsweise die äußere Neustadt oder wie das Hechtviertel oder wie Pieschen. Und dort passiert momentan unheimlich viel. Das heißt, es findet auch wieder ein Zuzug statt. Und momentan wird ja in Dresden auch die Schulnetzplanung fortgeschrieben. Die soll Anfang oder Mitte nächsten Jahres auf den Tisch kommen, also in den Stadtrat kommen, wo ich davon ausgehe, dass dann eben auch genau geguckt wird, wie sind beispielsweise die Kapazitäten in der Friedrichstadt. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dort letztendlich dazu wieder kommen muss, entweder eine neue Grundschule aufzumachen oder eben die bisherige oder jetzt vorhandene zu erweitern. Wobei ich mir da jetzt, also die Zahlen muss ich wirklich zugeben, die kenne ich jetzt nie im Einzelnen für den Stadtteil. Was den autoritären Stil an der Schule angeht, muss ich ehrlich sagen, höre ich jetzt das erste Mal. Das ist auch, würde ich behaupten, weniger das Problem der Stadt, das Problem in Anführungsstrichen, sondern wiederum eher das Problem des Landes, denn die Schulaufsicht letzten Endes läuft ja über das Regionalschulamt oder Bildungsagentur, nennt man das heute neudeutsch. Und der Dienstherr der Bildungsagentur ist am Ende der Freistaat Sachsen. Also wenn die Eltern dort Probleme haben mit dem Direktor oder mit Lehrern oder mit wem auch immer, dann müssen sie sich an die Bildungsagentur wenden und das dort vorbringen. Warum die das jetzt nie machen oder warum das bisher noch niemand gemacht hat, kann ich nie beurteilen. Also ich höre das jetzt das erste Mal, dass es dort so ein Problem gibt.
Ja, für mich ist noch so ein bisschen so eine Frage, ob es tatsächlich so ein... Also ich höre das von einer ganzen Reihe von Eltern, dass sie irgendwohin ihre Kinder nicht schicken wollen, sondern woanders hinschicken. Also das ist sowas, ein verbreitetes Phänomen. Und was mich eben einfach, ich habe auch durch solche Schulen schon Kinder geschickt, die meine eigenen sind. Ich habe das auch überstanden, meine Kinder haben das auch überstanden. Aber es ist nie das, was man sich wünschen sollte. Es ist meiner Meinung nach eben gerade das nicht, was man sich wünschen sollte, dass man sich entscheidet, schicke ich mein Kind dahin oder dorthin. Sondern sollte es nicht viel mehr darum gehen, und dafür wäre ich dann sogar bereit, freie Schulen wieder aufzugeben, dass man tatsächlich als Eltern, als Kinder tatsächlich ein demokratisches Ganzes als Schule vorfindet, wo man intervenieren kann, wo man tatsächlich gehaltvoll den Alltag gestalten kann, das sich bilden gestalten kann und so weiter. Und das ist was meiner Meinung nach durchaus wert wäre, dass sich Politik damit beschäftigt, zumindest genauso viel sich damit beschäftigt wie damit, wo das Geld herkommt und wie die Gelder zwischen A und B verteilt werden. Sicher, man kann keinen Euro zweimal ausgeben, hat man schon ganz oft. Aber genau das scheint mir eben der maßgebliche Punkt zu sein. Welche Bedeutung haben tatsächlich Eltern an einer normalen Schule? Ich weiß, es ist kein unkompliziertes Verfahren, dass man jetzt sagt, wir ernennen die Schule zu demokratisch und dann geht es da demokratisch drinnen zu. Naja. Dazu braucht es auch die Demokraten. Aber die Politik unseres Landes könnte durchaus eine Initiative starten, die Schule zu einer demokratischen Anstalt macht.
Also da muss ich jetzt deutlich sagen, erstmal will ich das Bild widerlegen, dass es an den staatlichen Schulen undemokratisch zugeht. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Es würde keiner auf die Idee kommen, einem Müllfahrer zu erklären, wie er sein Müllauto zu bedienen hat. Und auch all die Menschen, die sich vielleicht besonders für Müll interessieren oder selber Müll haben oder wie auch immer, ich versuche jetzt gerade mal den Vergleich zu ziehen, würden nie auf die Idee kommen, dem Müllfahrer zu erklären, wie er denn jetzt bitte genau die Mülltonne ausleert. Also wir haben einfach den Punkt, dass wir die Lehrer sind ja nicht irgendwelche Leute, die jetzt mal daherkommen und sagen, ach, ich versuche mich jetzt mal als Lehrer. Ein Lehrer ist normalerweise ein ordentlich ausgebildeter Zeitgenosse, der irgendwann mal studiert hat an der Universität. Wir wissen ganz genau, dass wir momentan auch, was die Altersstruktur der sächsischen Lehrerinnen und Lehrer angeht, ziemlich weit oben sind. Das beantworten auch viele Fragen im Sinne von der Art und Weise, zugänglich zu sein für neue Unterrichtsmethoden. Es ist, man tut niemandem Unrecht, wenn man behauptet, dass junge Absolventen von Universitäten ganz anders an staatliche Schulen kommen, mit ganz anderen Zielen, mit ganz anderen Idealen, als das ein Lehrer ist, der eben schon, sage ich mal, 40 oder 30 Jahre im System ist. Das ist auch ein gesellschaftliches Problem der Zeit. So wie es eben vor 30, 40 Jahren noch nie in dem Maße freie Schulen gab, wo es eben die Eltern noch nie als so notwendig gesehen haben, sich selber einzumischen in die Bildung ihrer Kinder und das schön dem Lehrer überlassen hat, so muss man doch einfach akzeptieren, dass, sage ich mal, das, wie Unterricht gestaltet wird und wie es an der Schule zugeht, eben auch von Menschen gemacht wird.
Das würde ich denen ja nicht wegnehmen wollen. Aber beispielsweise, wir haben ein Regionalschulamt, wir haben ein Schulverwaltungsamt und so weiter, wir haben Institutionen, wir haben auch sowas wie einen Stadtelternrat, aber dieser Stadtelternrat hat keine juristische Position. Es ist nicht klar, wofür der da ist. Der hat keine Macht in dem Sinne, ja. Und ich denke schon, dass es sozusagen das Politische schon ein Ort ist, wo man darüber befindet, welche Strukturen in einer Gesellschaft gewollt sind. In welchem Verhältnis die zueinander stehen.
Und wenn es so was Stadtelternrat und dort sind die Meinungen zu Bildung
sehr unterschiedlich.
Die sind so breit gefächert und ich behaupte einfach mal, auch wenn mir das jetzt vielleicht irgendwer übel nimmt, bis sich der Stadtelternrat mal auf eine gemeinsame Position, die dann auch umsetzbar ist in der Praxis, geeinigt hat bei der Vielfalt, bei der Buntheit. Also ich glaube, dann wäre das entweder das Schuljahr schon um oder das Kind hätte die vierte Klasse schon durchlebt oder sonst
irgendwie. Man könnte jetzt aber auch sagen, dass solche Eltern-Selbstvertretung oder wie man es beschreibt, da müsste man über Schülerinnen-Selbstvertretung reden, welche Bedeutung haben die in der Schule. Das ist zwischen den Schulen sehr, sehr unterschiedlich. Richtig. Das gibt es an einigen Schulen, gibt es das in verdienstvoller Weise, an anderen gibt es da gar nichts.
Auch was die Elternbeteiligung angeht.
Auch was die Elternbeteiligung angeht.
Das hängt aber vor allen Dingen auch davon ab, wie sich die Eltern selber einbringen. Und es gibt Schulen, da muss man ganz einfach mal mit den Direktoren sprechen, es gibt Schulen, das hängt auch sehr stark davon ab, wo die Schulen sind, in welchem sozialen Umfeld diese Schulen sind, wie sozusagen auch die Eltern Interesse an der Bildung ihrer Kinder zeigen. Es gibt Schulen, wo sich so gut wie keine Eltern beispielsweise im Elternrat oder im Klassenelternrat oder sonst was engagieren wollen. Und dann gibt es Schulen, da zählen zum Beispiel auch die freien Schulen dazu, auch eine Story aus einer freien Schule, wo man sozusagen Eltern gesucht hat für einen Elternrat und da wollte jedes Elternteil aus dieser Klasse wollte in dem Elternrat mitmachen.
Ja,
also das ist sozusagen unterschiedlich von 0 bis 100%.
Richtig.
Und dort immer nur den Vorwurf den Schulen zu machen, ist auch der falsche Weg.
Ich war jetzt gerade gar nicht dabei, irgendwie Vorwürfe zu machen, sondern dabei zu diskutieren, wie sie das...
Es muss nicht möglich sein, sich sozusagen an der Alltagsgestaltung des Unterrichts beziehungsweise das, was an der Schule los ist, zu beteiligen. Also ich glaube, es gibt nur noch sehr wenige Direktoren und Lehrer, die das nicht zulassen.
Genau, und genau das ist sozusagen der Punkt. Wer lässt es zu? Gibt es da tatsächlich sollten wir das so formulieren, dass das jemand, ein Direktor oder ein Lehrer zulässt, dass ihm dreingeredet wird? Oder sollten wir es politisch auf den Weg bringen, dass es tatsächlich eben einen Rechtszustand gibt?
Ich kann Engagement nie politisch verordnen.
Nee, das aber funktioniert nie. Aber die Bedeutsamkeit des Engagements, die kann man sehr stark politisch beeinflussen. Ob jemand die Chance hat, da was zu tun, was auf den Weg zu bringen. Ich habe jetzt gerade mit jemandem gesprochen, der hat sein Kind von der Schule genommen, zwei Kinder von der Schule genommen gleich, dann wo das eine Kind eben einen sogenannten Wanderpokal als Lehrer bekommen hat. So ein Lehrer, der von einer Schule zur nächsten geschickt wird und dem ist es zu bunt geworden, der ist deswegen in freie Schule gewechselt, weil er den Eindruck hatte, man kann da nichts mitgestalten, man kann da versuchen und so weiter, ja, aber es gibt letztendlich keinen Rechtsanspruch auf Mitgestaltung.
Es gibt auch in der freien Schule keinen Rechtsanspruch auf Mitgestaltung.
Doch.
Dort, nee, den gibt es nicht. Er steht im Zweifel in der schuleigenen Satzung.
Genau.
Aber ich sag mal so, die Satzung an sich in der freien Schule ist kein rechtsverbindliches Instrument, wonach ich jemanden nach Recht belangen kann vor Gericht beispielsweise.
Doch, das gibt ein Vereinsrecht dazu.
Naja, aber ich glaube kaum, dass jemand Eltern vor Gericht ziehen würde, weil sie die Arbeitsstunden nie abgeleistet haben.
Gut,
habe ich noch keinen sozusagen erfahren. Ich denke, wenn es die Probleme gibt, und das biete ich einfach an, sprich, wenn Eltern irgendwo Kinder an der staatlichen Schule haben, wo absolut kein Weg reingeht, dass man mit einem Direktor oder mit Lehrern reden kann, dann biete ich gern an, dann sollen sie zu mir kommen, dann sollen sie in meine Sprechstunde kommen, sollen sie mir eine E-Mail schreiben oder sich irgendwie bemerkbar machen, und dann können wir dieses Problem vor Ort, entweder vor Ort mit dem Direktor oder eben über die Bildungsagentur oder über sonst wen auch klären, weil ich denke, es gehört mittlerweile auch zum staatlichen System, dass sich Eltern in das aktive Schulleben einbringen.
Gut, wir werden also in einem Jahr nochmal darüber diskutieren, ob wir ein Gesetz zur Demokratisierung der Schule brauchen.
Da wäre ich vorsichtig. Gut. Das würde implizieren, dass es an Schulen keine Demokratie gibt.
Nee.
Ich glaube, das würde man.
Nee.
Wir
haben auch im Gesetz stehen, dass der Landtag was bestimmen darf und nicht, wenn die Minister es so wollen, gehört wird. Sozusagen, dass der Landtag keine informelle Runde ist, sondern eine formelle Runde. Das haben wir im Gesetz stehen. Und so könnten wir natürlich auch Schülerinnen und Elternvertretungen ins Gesetz schreiben. Müssen wir jetzt nicht machen.
Die Schülermitwirkung steht im Gesetz, im Schulgesetz.
Ja.
Ist so. Fakt.
Okay, wir haben es jetzt. Und schönen Dank fürs Kommen nochmal.
Bitte, ne? Bitte.
Tschüss.